Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Warten führt zur Freude. Das ist die Geschichte von Zacharias, einem Priester im jüdischen Tempel damals, aus Lukas 1. Dazu eine kurze Vorbemerkung. Die Geschichte von Johannes dem Täufer ist eng verwoben mit der Geschichte vom Herrn Jesus. Es wird in Lukas 1 auch schon bei der Schwangerschaft deutlich. Aber das Augenmerk heute liegt auf der Verheißung, die Gott Zacharias gegeben hat, dem Vater von Johannes dem Täufer. Und auf diese paar ganzen Parallelen, die sich zu Jesus ergeben, kann man heute in der Predigt einfach nicht eingehen. Der Bibeltext in Lukas 1 ist, glaube ich, 80 Verse. Deshalb werde ich jetzt mal mit dem ersten Teil beginnen. Ab Vers 5 bis 25, wer mitlesen möchte. Lukas 1, 5 bis 25. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte, und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Und sie verbarg sich für 5 Monate und sprach: So hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Soweit der erste Teil einmal. Ein denkwürdiger Tag, sicherlich für Zacharias damals, der zunächst ganz gewöhnlich angefangen hatte. Zacharias gehört, wie wir es auch gelesen haben, zu den Priestern, die abwechselnd im Tempel ihren Dienst schieben, würde ich sagen. Die sind in 24 Abteilungen eingeteilt. Das ist alles gut strukturiert und gegliedert. Sie sind abwechselnd mit ihrem Dienst an der Reihe. Zacharias gehörte zur 8. Abteilung. Und die war nach Abia, dem damaligen 7. Oberhaupt, benannt. Innerhalb der Abteilung wurde dann ausgelost, wer von den zur Abteilung gehörenden Priestern für die anstehende Woche Dienst haben sollte. Und in genau dieser besagten Woche durfte Zacharias morgens und abends seinen Dienst am Räucheraltar verrichten, um Reinigung, um für Sühne, für die Schuld des Volkes und Gottes Gegenwart zu bitten, während das Volk draußen im Vorhof wartete und betete. Es war nicht, verwechseln bitte, nicht das Allerheiligste im Tempel, wo, wie einige von unter uns wissen, nur am großen Versöhnungstag einmal im Jahr, Yom Kippur, der Hohepriester ein Opfer fürs Volk darbringen konnte, aber es war schon das Heiligste. Und dieser Räucheraltar stand direkt am Vorhang dran, wo dann das Heiligste, Allerheiligste folgte. Das heißt, die Gerüche sind da auch wirklich vor Gott, der ja dort zugegen war im Alten Testament, direkt zu ihm reingezogen, wenn ich so sagen darf. Soweit noch so normal, ja. Außerhalb des Tempeldienstes, was hat der Zacharias da gemacht? Er ist einer gewöhnlichen Beschäftigung im Job nachgegangen. Erinnert mich an jemand aus hier drin, ja, der auch, ne, unter der Woche tut er offiziell Pakete ausliefern und dann sonntags performt er hier vorne normalerweise. Großartig, ne? Was bei ihm besonders war, er und seine Frau wurden als gerecht und untadelig beschrieben. Das ist krass, finde ich, ja? Wenn wir das in der Bibel über das Alte Testament lesen. Ihr wisst, wie viele Vorschriften es da gab und Gebote, die einzuhalten waren, gerecht und untadelig wird er vor Gott beschrieben, finde ich spitzenmäßig. Die Tradition des Räucheropfers ist schon mindestens 400 Jahre alt damals. Ob Zacharias vorher schon mal im Tempel war und diesen Dienst versehen hat, ist einfach in der Bibel nicht vermerkt. Man geht aber fast davon aus, dass ob der großen Anzahl der Priester und diesem Turnus, den sie hatten, vielen das nur einmal im Leben oder vielleicht gar nicht zuteil wurde. Auf jeden Fall nimmt er seinen Dienst ernst. Das lässt die ganze Beschreibung zu. Er ist gerecht vor Gott, er wandelt untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen. Und deshalb ist es eben für ihn kein Business as usual, kein normaler Job. Er hat an diesem Tag das besondere Glück oder in diesem Zeitraum, in dieser Woche, für die Durchführung des Räucheropfers ausgewählt worden zu sein. Sicher hat er sich lange auf die Aufgabe vorbereitet, aber auf das, was dann kam, genau, konnte er sich nicht vorbereiten. Es steht ein Engel des Herrn neben dem Räucheraltar. Da sind wir beim ersten Punkt. Verheißung macht sprachlos. Zacharias erschreckt. Ich glaube, das können wir alle soweit noch nachvollziehen. Und er bekommt Angst. Bei aller religiöser Erfahrung hatte Zacharias damit nicht rechnen können und auch damit nicht gerechnet. Deshalb ist das erste Wort des Engels zu ihm: Fürchte dich nicht. Und dass Gott sein Gebet erhört hat und er mit Elisabeth trotz des hohen Alters von beiden noch ein Kind haben wird. Zusammen mit der Ankündigung teilt der Engel Zacharias 6 besondere Kennzeichen mit, die sich schon auf seinen Sprössling, auf seinen Junior beziehen. Johannes, so soll er heißen, wird Zacharias Freude bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. So. Jetzt gucke ich mal hier in die Runde. Ne? Ist der Kollege da? Natürlich, der Malek. Ne? Wer Kinder hat oder selbige erwartet oder Enkel auch, das schließt es ja ein. Ich glaube, für den ist das nichts Überraschendes, dass man sich über die Geburt seines Kindes natürlich freut. Selbst dann, wenn irgendwann dann mal, ich spreche natürlich nicht aus eigener Erfahrung, Kinder eigene Wege gehen und anders handeln, als die Eltern es tun würden. Eine gewisse Freude bleibt immer natürlich. Der Engel geht aber hier noch weiter. Freude und Frohlocken, sagt er. Richtig heftige Freude könnte man es nennen, die von außen sicht- und hörbar wird. Das Wort wird Freude, das hier Lukas verwendet, ist gleich dem Wort in Lukas 15, wo in Gleichnissen über die Freude berichtet wird, wenn etwas Verlorenes wiedergefunden wird. Ich kenne das, wenn ich was wie blöd suche und es dann wieder finde, das ist was Besonderes und wenn die Sache an sich was auch ganz Banales war. Der Engel stellt diese Freude damit in direkten Zusammenhang mit der Rettung durch Jesus. Weiterer Punkt ist, Johannes wird groß sein vor dem Herrn. Das hat seinem Vater als Priester sicherlich gut getan, so eine Zusage. Damit deutet der Engel an, dass auch Johannes als gerecht und untadelig vor Gott gelten wird. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Also er wird als Asket durchs Leben gehen und sehr selbstbeherrscht. Er wird nicht aus der Rolle fallen. Später legt Johannes das Gelübde der Nazaräer ab, die nichts Gegorenes tranken. Eine weitere Besonderheit, die ganz selten bis einzigartig ist, hier steht, er wird vom Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Diese besondere Zusage haben nur ganz wenige Menschen in der Bibel sonst noch erhalten. Wirklich, als Erstausstattung des noch ungeborenen Kindes steht hier, erhält er diesen besonderen Auftrag, wird von Gott auserwählt. Später wird berichtet, dass auch seine Mutter Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt wird, als sie Maria, die Mutter Jesu, trifft. Da steht, Johannes hüpft im Leib der Elisabeth, weil er merkt, wer ihm da gegenübersteht. Da merke ich an der Stelle wieder, das kann ich als Mann mal wieder nicht nachvollziehen, weil ich weiß, wie unser Jan noch von Ihnen geboxt hat, aber es muss sich ganz besonders anfühlen. Und diese Kenntnis einfach kann durch niemand anders als durch den Heiligen Geist erfolgen in dem Fall. Davon bin ich auch überzeugt. Viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Hier gibt der Engel bereits eine Vorschau auf den Wirken des Johannes. Ein Rufer in der Wüste, wird er genannt, bereitet dem Herrn einen Weg, macht seine Pfade eben. Johannes fordert echte Buße, die Umkehr zu Gott ermöglicht. Er wird vor ihm, also vor Jesus, hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsam zur Gesinnung der Gerechten, um des Herrn zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Der Engel benennt die Rolle von Johannes genauer. Er geht vor dem Herrn Jesus her, geleitet vom Heiligen Geist, mit der Autorität und Befähigung wie Elia. Das Ziel wird bereits in Malachi 3, 24 genannt. Sollen die geistlichen Differenzen zwischen den Generationen beseitigt werden? Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, steht dort, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mehr den Bann schlagen muss. Ungehorsame zur Gerechtigkeit zu rufen und das ganze Volk Israel auf den Messias auszurichten und für ihn vorzubereiten, das war der Job von Johannes. Sicher hat sich Zacharias, zu dem wir gern zurückkommen wollen, über diese Verheißung gefreut, nachdem er sehr lange auf ein Kind warten musste. Ja, aber inzwischen waren die beiden, er und seine Frau, in die Jahre gekommen. Die biologische Uhr, wie man so schön sagt, hat wohl laut getickt. Und da kam natürlich die Frage auf, ist das noch möglich? Das Schöne ist dran, man muss es wirklich dreimal lesen, Zacharias sagte an dieser Stelle nicht, dass es unmöglich ist, jetzt noch Vater zu werden. Aber er fordert ein Zeichen ein, dass diese Zusage von Gott kommt. Woran soll ich das erkennen, fragt er den Engel. Er sagt nicht, ist okay, super, spitze, Halleluja. Nein, woran soll ich das erkennen, dass es wirklich wahr ist? Und dann stellt sich der Engel vor. Es ist, meine ich, einer der Erzengel, nämlich Gabriel, der sich selbst vorstellt, mit dem er sagt, er steht vor Gott und ist von ihm persönlich gesandt, um mit Zacharias zu reden und ihm diese frohe Botschaft zu bringen. Der Engel Gabriel kommt im Auftrag Gottes mit der Zusage und kündigt an, dass Zacharias bis zur Geburt seines Sohnes sprachlos sein wird. Wir dürfen klar davon ausgehen, dass diese Räucherzeremonie auf dem Altar normalerweise nicht so lange dauert. Die Leute im Vorhof haben schon gewartet, bis er endlich wieder rauskommt und sie segnet und zu ihnen spricht. Und sie haben sich sicherlich schon gewundert. Und als er rauskommt, haben sie ihm wohl angesehen, dass er eine Erscheinung hatte. Er konnte nicht sprechen, er war stumm. Die übliche Ansprache ist ausgefallen. Und ich glaube, man hat es ihm einfach angesehen, denn es ist von keinem Tumult die Rede, ja, sondern es ist einfach nur die Rede davon, dass das Volk gestaunt hat und er ihm zugewunken hat. Punkt 2, Verheißung sieht den Einzelnen. Das finde ich beachtlich, wenn einem so ein Missgeschick passiert, dass auf einmal, ja, nicht nur die Stimme weg ist, sondern man gar nicht mehr sprechen kann. Und dann ausgerechnet in dieser Woche, wo man vielleicht einmal im Leben Tempeldienst hat. Es klingt ein bisschen naiv, aber man hätte doch über eine Krankschreibung nachdenken können. Mal zum Arzt gehen und sagen, hey, das wiederhol mal, wenn es mir wieder besser geht. Davon ist hier nicht die Rede. Zacharias erfüllt trotzdem seine Dienstwoche, wie er das natürlich ohne Sprache gemacht hat. Wird nicht erwähnt, aber es war wohl möglich irgendwie. Und danach reist er wieder nach Hause. Dort geschieht das Unglaubliche. Elisabeth wird schwanger in ihrem hohen Alter. Und wir dürfen davon ausgehen, da hat es Nachfragen gegeben. Deshalb hat sie sich dem Ganzen entzogen. Er steht für 5 Monate. Möglicherweise aber auch die ganze Zeit hat sie sich zurückgezogen von Verwandten und Nachbarn. Die erste tatsächlich, dass er von der Schwangerschaft berichtet, ist Maria, als die beiden Schwangeren sich besuchen. Und dann kommt dieses Hüpfen im Mutterleib vom Johannes. Jetzt kommen wir eigentlich zum Versicherungsteil des Ganzen, dass im Alten Testament tatsächlich und teilweise auch im Neuen Kinder damals die Krankenpflege- und Rentenversicherung der Eltern dargestellt haben. Ja? Also nicht so wie heute, man zahlt vom Gehalt was weg und dann geht es in die Sozialversicherung. Das waren damals die Kinder. Ohne Kinder gab es keinen, der die Alten versorgte und pflegte, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten. Und deshalb wurde Kinderlosigkeit oft als eine Strafe Gottes angesehen, die Gott wegen der Sünde der Eltern oder anderer Vorfahren verhängte. Kinderlose hatten mit dem Ruf zu kämpfen, dass sie wohl irgendeine Schuld vor Gott auf sich geladen hätten, Gott sie mit Kinderlosigkeit gestraft hätte. Deshalb drückt es Elisabeth so aus, Gott hat mich angesehen, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Gott hat ihren Ruf rehabilitiert, durch die Schwangerschaft bestätigt, dass sie sich nicht zu Schulden hat kommen lassen. Die Ursache der Schwangerschaft sieht Elisabeth bei Gott. Er wird als der Handelnde hier beschrieben. Und sie sieht darin keine Selbstverständlichkeit. Sie weiß sich von Gott persönlich gesehen. Aber auch wenn andere Leute dies und das glaubten, Gott bezeichnet schon vorher Elisabeth auch ohne Kinder als gerecht vor ihm und untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen. Punkt 3, die Verheißung wird erfüllt. Wir überspringen hier die Ankündigung der Geburt Jesu bei Maria, auch durch Gabriel übrigens, und das Treffen der beiden werdenden Mütter bei Elisabeth. Es geht weiter ab Vers 57. Lukas 1, 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am 8. Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern es soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinen Vater, wie er ihn genannt haben wolle. Und da forderte er ein Täfelchen und schrieb die Worte: Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn. Und im ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Ja, es kommt wie verheißen. Johannes wird gesund geboren. Die Nachbarn und Verwandten freuen sich mit den Eltern, dass der Herr seine Barmherzigkeit, wie es in Vers 58 heißt, an ihr groß gemacht hat. Auch die Nichtbeteiligten erkennen Gott als den Handelnden und dass es seine Barmherzigkeit war, Elisabeth im hohen Alter mit einem Kind zu beschenken. Entsprechend der Tradition lassen Zacharias und Elisabeth den kleinen Johannes am 8. Lebenstag beschneiden. Das steht schon in 1. Mose 17. An diesem Tag sind die Voraussetzungen für die Wundheilung, habe ich mir mal sagen lassen, extrem gut. Das ist also nicht ohne Grund so gewählt. Die Geburt ist überstanden und beim Kindeswohl das Schmerzempfinden nicht so hoch. Normalerweise erfolgt die Namensgebung in diesem Fall für ein Baby direkt wie bei uns auch bei der Geburt. Aber ihr wisst noch, Zacharias konnte ja nicht reden. Deshalb wurde die Namensgebung auf den Tag der Beschneidung verschoben. Und natürlich hatte damals in diesen traditionellen Geschichten der Vater das Recht, den Namen festzulegen. Und er konnte nicht sprechen, so fragt man seine Frau Elisabeth. Die sagt Johannes und man ist sich überhaupt nicht sicher, ob das so passt. Dann bestätigt es Zacharias nochmal mit so einer Tafel und schreibt genau das Gleiche drauf. Ich finde das der Hammer. Der Vater musste entscheiden. Er bestätigt seine Frau. Und Elisabeth und Zacharias, kann man da nur sagen, hatten genau hingehört, was Gabriel ihnen gesagt hat. Er soll Johannes heißen. Heißt übersetzt, der Herr ist gnädig. Die wunderschöne Zusage in diesem Namen. Ich kenne es aus der nordischen Form, das ist Jens. Das heißt genau das Gleiche. Diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes soll nicht nur in seinem Leben, sondern auch in seinem Namen ausgedrückt werden. Gleichzeitig erfüllen sie damit genau den Auftrag des Engels Gabriel. Sie beweisen absoluten Gehorsam, auch gegen die Familie und die üblichen Traditionen. Die Frage ist, ob das ein Vorbild für uns ist. Mit der Namensgebung ist die Verheißung nun endgültig erfüllt. Und Zacharias kann schlagartig widersprechen. Er redet und lobt Gott, das scheint ihm das Wichtigste zu sein. Nachbarn fürchten sich nun, weil sie Zeugen eines Wunders geworden sind. Die Verwandten fürchten sich scheinbar nicht, weil sie sind da nicht genannt. Und ihr wisst ja, wer die Verwandtschaft war mit Maria. Und sie behalten das Erlebte nicht für sich allein, sondern es geht im ganzen Bergland von Judäa, macht es die Runde, diese Dinge werden besprochen. Und ich finde es eine klasse Formulierung, Johannes Geburt, die Umstände, die Verheißung, wurden zum Gesprächsthema Nummer 1 in der ganzen Region. Hier wird für alle deutlich, die ihn bisher auch noch nicht kannten, weil er ja noch ein kleines Baby ist. Johannes muss ein ganz besonderer Mensch sein. Einer, den Gott besonders beauftragt hat. Was wird wohl aus ihm werden? Das fragen wir natürlich auch, wenn wir ein kleines Baby auf dem Arm haben. Ja? Was wird das mal werden? Welchen Beruf wird es erlernen? Aber hier steht nur, und die Hand des Herrn war mit ihm. Ein Mann, der eng mit Gott von Anfang an verbunden ist. Wir haben schon gehört, Johannes ist mit dem Heiligen Geist erfüllt vom Mutterleib an. Das wird jetzt für alle sichtbar und ist der Grund dafür, dass Johannes später als Prediger ein besonderes Interesse des Volkes auf sich zieht. Punkt 4. Die Verheißung führt zu großer Freude. Vermutlich 9 Monaten, wo Zacharias endlich widersprechen kann, hat er vermutlich seiner Frau, seiner Verwandtschaft viel, viel, viel zu sagen und seinem Sohn gute Wünsche mitzuteilen. Den allen wendet er sich aber nicht zu, sondern wird vom Heiligen Geist erfüllt und fängt an, in Psalmenform ein Lobpreis zu formulieren. Lukas 1, ab Vers 67. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Ja, der Lobpreis bezieht sich vor allem auf Gottes Heilsgeschichte mit seinem Volk Israel und auf die Erwartung des Messias, also auf Jesus. Im Einzelnen. Mit Zacharias wird hier nach Johannes und Elisabeth das dritte Familienmitglied vom Heiligen Geist erfüllt. Die übliche Rangfolge wird dabei umgedreht. Normalerweise kam der Vater als Familienoberhaupt, danach die Mutter und zuletzt die Kinder. Gott gibt seinen Heiligen Geist nicht nach gesellschaftlichen Konventionen, sondern nach seinem Auftrag. Zacharias fordert das Volk als erstes auf, Gott zu loben. Schreibt hier: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Das ist ihm das Wichtigste, nicht seine persönliche Situation oder das neugeborene Kind. Warum? Weil Gott sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Hier handelt es sich um eine prophetische Vorschau auf Jesus, der noch nicht geboren ist. Ganz praktisch hat Jesus den Himmel bei Gott verlassen, um auf der Erde als hilfloses Kind geboren zu werden und ist später wieder in den Himmel zurückgekehrt. Wie das bei einem Besuch ebenso ist. Durch sein Wirken, Sterben und Auferstehen hat er seinem Volk, den Menschen, die zu ihm gehören, Erlösung geschenkt. Er hat den Weg zu Gott geöffnet und Vergebung erwirkt. Gott hat ein Horn des Heils, also eine sehr altertümliche Formulierung für den Messias, aufgerichtet. Zacharias weist darauf hin, dass Gott der Urheber des Heils und der Messias, der Heiland, ist aus der Abstammung Davids. Wir haben viele Parallelstellen, Bezugsstellen natürlich auch aus dem Alten Testament, wo darauf hingewiesen wird. Aus Jesaja 9, Vers 5: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Info ist also nicht neu, aber jetzt aktuell, weil Jesus in Kürze geboren wird. Mit dem Messias verbindet Zacharias die Rettung von Israels Feinden und aus der Hand derer, die Israel hassen. Hier schwingt der Glaube an einen politischen Messias-König mit, der aus dem unterdrückten Volk Israel wieder eine starke politische Macht macht, mit eigener Regierung. Hat Zacharias erkannt, dass der Feind auch der Gegenspieler Gottes, der Satan sein kann, der Menschen unterdrückt und hasst? Erstaunlich ist, dass Zacharias hier keine Rachegedanken äußert, sondern allein auf Rettung durch Gott vertraut. Ziel der Rettung nach Zacharias ist, dass Gott seine Barmherzigkeit an seinem Volk erweisen kann. Zacharias erinnert an den heiligen Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Damit wird auch der Glaube der Vorfahren bekräftigt. Gott trägt sein Volk durch die Zeiten hindurch, obwohl es ihm immer wieder untreu geworden ist. Nach der Erlösung aus der Hand der Feinde ist es möglich, Gott ohne Furcht zu dienen, ohne Furcht vor den Feinden, vor dem Versagen, vor der Strafe Gottes oder vor der Zukunft. Der Dienst seines Volkes geschieht in Heiligkeit, ganz dem Herrn gehörend, und Gerechtigkeit, von Gott gerecht gesprochen, wie wir seit Jesus wissen. Johannes wird ein Prophet des Höchsten genannt werden und wird vor dem Herrn, damit ist der Messias, also Jesus gemeint, hergehen, um seine Wege zu bereiten. Wenn wir in die Berichte von Johannes in der Bibel hineinsehen, hat er gerade diesen Auftrag erfüllt. Er hat Menschen zurück in die Gemeinschaft mit Gott gerufen und immer wieder darauf hingewiesen, dass er nur ein Vorbereitender ist für den Messias, der nach ihm kommt. Dass Zacharias Jesus als Herrn bezeichnet, kann er nur vom Heiligen Geist haben. Aber nochmal zurück zum Messias. Er soll dem Volk Erkenntnis des Heils geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Hier spricht Zacharias sehr konkret Jesu Sterben am Kreuz an, das zur Vergebung in seinem Volk dient. Grundlage dafür ist nicht die Leistung oder Treue des Volkes, sondern die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Nicht eine eigene Leistung, sondern Geschenk. Durch die Barmherzigkeit ist er nicht aus der Höhe aufgegangen, also Jesus, und erhält die menschliche Dunkelheit, alle Dunkelheit, sogar Todesschatten, also die Angst vor dem nahenden Tod, verschwinden, wo das Licht hineinscheint. Gerade die, die keine Perspektive haben, wie es schön steht, die im Dunkeln sitzen, erreicht Jesus mit seinem Licht, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten, wie es hier steht. Hier schließt sich Zacharias in die Menge derer ein, die in der Dunkelheit sitzen. Trotz seiner Stellung als Priester, trotz seiner frommen Abstammung und seines untadeligen Lebenswandels erkennt er sich als einer, der im Dunkeln sitzt und das Licht, also den Messias, braucht. Trotz der Sünde seines Volkes hat Gott wieder zu handeln begonnen, indem er Jesus als Licht der Welt gesandt hat. Wie die Sonne aufgeht mit ihren Strahlen nach und den Tag erhellt, bricht mit Jesus für die Welt ein neues Zeitalter an. Die Zielrichtung ist klar. Der Weg des Friedens. Frieden mit Gott, Frieden in uns und Frieden miteinander. Was für ein Grund zur Freude. Damals wie heute bringt Jesus Licht in die Dunkelheit. In die Dunkelheit unserer Welt, in die Dunkelheit unseres Herzens, in die Dunkelheit unserer ungeklärten Beziehungen. Und er schafft damit die Möglichkeit zum Frieden mit Gott für alle, die zu ihm gehören. Ich wünsche mir und uns diese Freude nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern unser ganzes Leben lang. Amen.